Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Das TV-Duell Obama gegen Romney. Der Präsident hebt die Fäuste. Human Rights Watch wirft libyschen Milizen und den neuen Machthabern vor, Gaddafi ermordet zu haben. Kann sich das der neue Staat leisten? Und der Hashtag und die Revolution. Der Einfluss von Twitter und Co. auf den arabischen Frühling. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Es war nicht so spannend wie die Mondlandung, aber für Amerika-Fans hat es sich gelohnt, gestern Nacht aufzustehen und das TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten Obama gegen Romney anzusehen. Denn nachdem der Präsident beim ersten Duell versagte, zeigte er sich diesmal kämpferisch. Die Highlights vom medialen Boxkampf hat Beat Zoltermann.
Es war eine äußerst hitzige Debatte.
So how much did you cut him by?
Not true.
By how much did you cut him by then?
Governor, we have actually produced more oil.
No, no. How much did you cut licenses and permits on federal land and federal waters?
Die beiden Präsidentschaftskandidaten standen zwischen 80 unentschiedenen Wählerinnen und Wählern, gingen auf der Bühne auf und ab und steuerten manchmal gefährlich aufeinander zu. Mitt Romney kritisierte die Wirtschaftspolitik von Präsident Obama. Der sei zwar redlich bemüht, sagte er, aber dessen Rezepte hätten die Wirtschaft nicht durchstarten lassen.
The president wants to do well, I understand, but the policies he's put in place have not let this economy take off and grow like it could have.
Nochmals 4 Jahre Obama könne sich das Land nicht leisten.
What Governor Romney said just isn't true.
Stimmt nicht, widersprach Obama. Man sei noch nicht am Ziel, doch die Fortschritte seien da. Auch andere Themen kamen zur Sprache. Eine Frage betraf den Anschlag von Benghazi. Romney warf Obama vor, er vertusche aus politischen Überlegungen die Hintergründe. Stimmt nicht, sagte Obama erneut.
That's not what I do as president. That's not what I do as commander-in-chief.
Er habe schon am Tag nach dem Anschlag von einer Terrorattacke gesprochen, nicht bloß von einer Demonstration, die außer Kontrolle geraten sei. Romney wollte darauf eine Klarstellung.
I think it's interesting the president just said something which is that on the day after the attack he went to the Rose Garden and said that this was an act of terror.
Haben Sie das wirklich so gesagt? Wollte er wissen. Machen Sie weiter, sagte Obama.
Please proceed, Governor.
I want to make sure we get that for the record because it took the president 14 days before he called the attack in Benghazi. An act of terror.
Get the transcript.
Obama habe 14 Tage gebraucht, bis er erstmals von einer Terrorattacke sprach, behauptete Romney. Obamas Antwort? Lesen Sie die Abschrift.
He did call it an act of terror. It did as well.
Die Moderatorin der Debatte bestätigte Obamas Aussage. Romney hat den Punkt verschenkt. Es war nicht der einzige am gestrigen Abend.
Mit Beat Zoltermann werden wir gleich nach den Nachrichten die Punkteteilung in der Debatte analysieren. Zuerst der Überblick des Tages mit Konrad Muschk.
Das neue Raumplanungsgesetz kommt definitiv vors Volk. Das Referendum des Gewerbeverbandes ist mit über 69.300 Unterschriften zustande gekommen, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Mit dem neuen Raumplanungsgesetz wollte das Parlament verhindern, dass die Schweiz weiter zersiedelt wird. Dazu sollten Baulandreserven so eingeschränkt werden, dass sie den voraussichtlichen Bedarf der nächsten 15 Jahre decken. Dies würde in einigen Kantonen zu Rückzonungen führen. Der Bundesrat steckt zusätzlich 140 Millionen Franken in die Energieforschung. Damit will er die Energiewende unterstützen. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen die Energieeffizienz und erneuerbare Energien erforscht werden, wie der Bund mitteilt. Insgesamt investiert der Bundesrat damit 200 Millionen Franken in die Energieforschung. Wer ohne Billett in ein öffentliches Verkehrsmittel steigt, soll künftig strafrechtlich verfolgt werden können. Der Bundesrat hat den entsprechenden Teil der Bahnreform 2 auf den 1. Dezember in Kraft gesetzt. Damit werde eine vom Bundesgericht festgestellte Lücke im Personenbeförderungsgesetz geschlossen, teilt das Bundesamt für Verkehr mit. Der Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli hat sich entschieden. Er wehrt sich mit einem Rekurs gegen seine Entlassung durch die Universität Zürich. Das hat sein Anwalt bestätigt. Mörgeli verlor vor einem Monat seine Stelle als Leiter der Medizinhistorischen Museums an der Universität. Begründet wurde der Schritt unter anderem mit ungenügenden Leistungen Mörgelis. Der Neuenburger Regierungsrat Claude Nicati scheidet aus der FDP aus. Der Generalsekretär der FDP Neuenburg hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Nicati wurde parteiintern für das Scheitern des Projekts einer unterirdischen Schnellbahn mitverantwortlich gemacht. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat die Umsetzung des umstrittenen Steuerabkommens mit der Schweiz genehmigt. Entscheiden über die Vorlage werden jedoch die Bundesländer. An ihrer Sitzung, die Ende November geplant ist, droht dem Abkommen Widerstand. Die von der oppositionellen SPD und den Grünen geführten Bundesländer lehnen den Vertrag ab. Die EU-Kommission passt ihre Strategie bei Biokraftstoffen an. Zwar bleibt das Ziel für den Verkehrssektor, dass bis 2020 mindestens ein Zehntel des Treibstoffs aus erneuerbaren Energien stammt. Wie die EU-Kommission mitteilt, soll dieser Anteil aber maximal zur Hälfte auf Basis von Nahrungsmitteln gewonnen werden. Stattdessen sollen Biokraftstoffe vermehrt aus Abfall, Stroh oder Algen gewonnen werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat neue Beweise vorgelegt, wonach der ehemalige libysche Diktator Gaddafi, einer seiner Söhne sowie 66 seiner Anhänger ermordet wurden. Die Aufständischen hätten ihre Gegner in Sirte gefangen genommen, misshandelt und anschließend ermordet. Das zeigten Videos, die die Aufständischen mit ihren Handys gemacht hätten. Human Rights Watch spricht von einem Kriegsverbrechen und fordert die Bestrafung der Verantwortlichen. Mit zweitägiger Verspätung sind Vertreter der kolumbianischen Regierung und linksgerichteter FARC-Rebellen zu Friedensgesprächen im norwegischen Oslo eingetroffen. Erste Gespräche sollen noch heute stattfinden. Morgen wollen die Unterhändler an einer gemeinsamen Medienkonferenz den offiziellen Beginn der Verhandlungen verkünden. Die Gespräche finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der blutige Konflikt zwischen den FARC-Rebellen und der kolumbianischen Regierung dauert seit fast 50 Jahren und hat bisher mehr als 200.000 Menschenleben gekostet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.786 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.542 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.21.09 gehandelt, der Dollar zu 92.27 Rappen. Das Wetter. Morgen im Norden ziemlich sonnig und in den Alpen starker bis stürmischer Föhn. Im Süden zunächst bewölkt, dann zunehmend sonnig. 15 bis 18 Grad, in den Föhntälern bis 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Das TV-Duell. Präsident Obama blickt nicht auf seine Schuhe wie letztes Mal, sondern nimmt Gegner Romney ins Visier. Die Tötung Gaddafis. Die Libyer haben keine rechtlichen Bedenken. Russlands Opposition. Im Visier der Justiz und des Fernsehens. Der Kater nach dem Nobelpreis. Das ist vor dem nächsten EU-Gipfel morgen. Und mit der Gerechtigkeit ist das so eine Sache. Jahrzehntelang blieb der Völkermord im Unabhängigkeitskrieg von Bangladesch ungesühnt. Jetzt folgt die juristische Aufarbeitung, die vielleicht aber zur Rache mutiert. Romney gegen Obama, Runde 2 gestern Nacht im medialen Boxkampf. Ich habe Beat Soltermann in Washington gefragt, was sind die Reaktionen?
In den US-Medien gibt vor allem die Aggressivität der Debatte zu reden. Die Handschuhe seien weg, titelt die Dallas Morning News heute. Es sei eine der intensivsten Auseinandersetzungen in der Geschichte der TV-Debatten gewesen, findet die New York Times. Und das Wall Street Journal glaubt, dass die Konfrontationen den unentschlossenen Wählern nicht wirklich geholfen haben bei ihrer Entscheidung. All diese Reaktionen zeigen, die Amerikaner lieben zwar eine Auseinandersetzung, aber wenn es ums Präsidentenamt geht, darf dabei die Würde des Amts nicht zu sehr beschädigt werden.
Und wie hat sich das Duell jetzt auf die neuesten Umfragen ausgewirkt?
Blitzumfragen. Nach der TV-Debatte geben Obama etwas bessere Noten als Romney. Dafür hat Romney offenbar beim Thema Wirtschaft besser überzeugt. Da bekommt er bessere Noten und das ist nicht ganz unwichtig in einem Wahljahr, in dem die Wirtschaft das Thema überhaupt ist. Inwiefern das alles das Wahlverhalten der wichtigen, unabhängigen Wählerinnen und Wähler beeinflussen wird, das kann man im Moment noch nicht sagen. Da fehlen noch die Daten dazu.
Sie haben von Wählerinnen gesprochen und das ist ganz entscheidend, nämlich das Wahlverhalten der Frauen, die tendenziell eher für Obama stimmen. Und nun ist Romney in der Debatte gestern zum Gespött geworden. Er hat von einem Ordner voller Frauen gesprochen. Was hat er da gesagt?
Ja, er hat damit den Ordner gemeint, den er hatte, als es darum ging, das Kabinett zu besetzen, als er Gouverneur von Massachusetts geworden ist. Bei der Frage der Gleichstellung von Frau und Mann, wie er das bewerkstelligen will, da hat er in der Debatte einen schweren Stand gehabt. Eben, er hat sich vor allem auf diese Anekdote konzentriert. Sonst ist sein Leistungsausweis sehr dünn in dieser Beziehung. Romney verfolgen auch noch die konservativen und eher bevormundenden Äußerungen zu Frauenanliegen, die er im Vorwahlkampf gemacht hat, um die rechte Parteibasis zu befriedigen. Ich denke, beim Thema Frauen, da hat Obama sicher die Nase vorn.
Ein ganz wichtiges Thema ist die Einwanderung. 12 Millionen Einwanderer befinden sich illegal in den USA, meistens sind es Latinos. Die Latinos werden aber immer wahlentscheidender. Konnte Mitt Romney hier etwas anbieten?
Er hat vor allem jenen etwas angeboten, die härter durchgreifen wollen. Er will die illegale Einwanderung unterbinden und gleichzeitig die legale Einwanderung fördern, indem er zum Beispiel an hochqualifizierte Arbeitnehmer Aufenthaltsbewilligungen vergeben möchte. In den Vorwahlen nahm Romney noch eine extremere Position ein, auch hier, um das rechte Lager zu gewinnen. Gestern hörte man einen etwas weichgespülten Romney.
Die Latinos wählen eher für Obama, aber auch Obama hat ja eigentlich kein Einwanderungsgesetz durchgebracht in den letzten 4 Jahren.
In der Tat, und das ist auch eines der großen Probleme, die Obama bei Latinos und Latinas hat. Die sind enttäuscht von ihm. Die Reform der Einwanderungsgesetze war ein großes Wahlversprechen vor 4 Jahren. Das hat er nicht gehalten. Stattdessen wurden sogar so viele illegale Immigranten in Obamas Amtszeit ausgeschafft wie unter keinem anderen Präsidenten zuvor. Gestern hat er gesagt, ja, er möchte die Grenzen zwar besser bewachen, aber er möchte auch Leuten, die eingewandert sind, bessere Chancen geben, sich hier zu integrieren und auch legal zu werden in den USA. Ich denke, alles in allem, auch hier das Gesamtpaket könnte attraktiver sein für die Latinos im Fall von Obama statt im Fall von Romney.
Die Energie ist ein ganz wichtiges Thema und hier unterscheiden sich Demokraten und Republikaner ja grundsätzlich. Ein großer Boom verzeichnet zurzeit das sogenannte Schiefergas, das die USA bei gegenwärtigem Verbrauch noch 100 Jahre versorgen könnte. Doch Präsident Obama ist in dieser Frage ja mehr für umweltfreundliche Energien. Wie hat er sich in dieser Frage geschlagen?
Er hat meines Erachtens diese Umweltanliegen, die ja durchaus legitim sind, zu wenig herausgestrichen. Er hat es erwähnt, auch, dass er alle möglichen Energiequellen anzapfen lassen will, vor allem die umweltfreundlichen. Aber sonst hat er vor allem Romney als Mann der Öllobby dargestellt. Das mag stimmen, ist aber nicht sehr kreativ und kam auch beim Publikum nicht gut an. Ich denke, bei der Energiefrage, da haben beide Kandidaten gepunktet.
Obama wird ja kurz gesagt Big Government vorgeworfen und Romney Help the Rich. Welcher Vorwurf hat da besser verfangen?
Romney sagte, er wolle 100% der Amerikanerinnen und Amerikanern helfen, also nicht nur den Reichen, sondern auch den Armen. Und Obama sagte gestern, es brauche den Staat, damit alle Bürgerinnen und Bürger eine faire Chance im Leben haben. Viel mehr gab es dazu nicht zu hören. Das war sozusagen der Versuch, diese Vorwürfe zu entkräften. Ich denke, an den Vorwürfen ist eben in beiden Fällen etwas dran und deshalb ist es auch sehr schwierig, hier etwas dagegen zu halten. Es bleibt an beiden etwas hängen.
Beat Soltermann. Muammar Gaddafi hatte seine Gegner als Ratten und Ungeziefer beschimpft. In den letzten Minuten seines Lebens kroch er selbst in eine Abwasserröhre und versuchte zu fliehen. Am 20. Oktober 2011 wurde sein Konvoi von der NATO beschossen. Gaddafi wurde von Rebellen gestellt und, so ein neuer Bericht von Human Rights Watch, nicht während der Kämpfe getötet, wie die offizielle libysche Version lautet, sondern nach seiner Festnahme, nach seiner versuchten Flucht aus der Abwasserröhre von den Rebellen umgebracht. Und mit ihm 66 Getreue. Irin Meyer.
Die Rebellen hätten Muammar Gaddafi lebend gefasst, sagt Human Rights Watch. Zwar am Kopf, verletzt, aber lebend. Videoaufnahmen zeigten, wie Gaddafi nach seiner Festnahme in seiner Heimatstadt Sirte heftig geschlagen werde durch die Rebellen und wie sie ihn mit Bajonettstichen weiter verletzten, heißt es im Bericht der Menschenrechtsorganisation. Damit widerspricht Human Rights Watch den libyschen Behörden eindeutig. Diese behaupten bis heute, Gaddafi sei im allgemeinen Chaos und im Schusswechsel umgekommen. Die Leiche des Diktators wurde kurz darauf öffentlich zur Schau gestellt. Fast gleichzeitig machte damals ein Team von Human Rights Watch im Mahari Hotel in Sirte eine schreckliche Entdeckung, wie der Länderverantwortliche Peter Buchart schildert.
The bodies that we found at the Mahari Hotel were people who had fled.
Wir fanden dort die Leichen von Gaddafis Gefolgsleuten, die mit ihm im Konvoi geflüchtet waren, die lebend gefangen wurden, von den Rebellen ins Mahari-Hotel gebracht und dort ermordet wurden, sagt Buchart. Human Rights Watch habe sehr viel Beweismaterial untersucht und Eindeutiges gefunden, etwa ein 7-minütiges Video von den Rebellen selbst aufgenommen.
The biggest piece of evidence we found was a 7-minute video clip that had been taken by the rebels.
Darin sehen wir Dutzende Gefangene und diese Männer werden geschlagen und misshandelt von den aufständischen Milizionären, so Buchart. Human Rights Watch habe das Video dieser Gefangenen mit seinen eigenen Bildern verglichen, die es von den Leichen im Mahari Hotel gemacht habe, mit der Erkenntnis, es handle sich um dieselben Personen. Mindestens 66 Leichen hätten sie am Ende identifiziert.
These were organized killings. These were men who were taken into custody. They were brutally beaten and spat upon and abused.
Das ist organisierter Mord, sagt der Menschenrechtler. Bewusst, beschlossen und organisiert. Dringend müsse da ermittelt werden, fordert Buchart. Und auch der Tod von Gaddafis Sohn Mutassim müsse aufgeklärt werden. Mutassim sei, ähnlich wie sein Vater, erst nach seiner Festnahme und dem Transport nach Misrata getötet worden. Human Rights Watch hat den libyschen Behörden die Beweise für das Massaker in Sirte übergeben, mit Namenslisten von Tätern und Opfern. Aber die Behörden sind nicht aktiv geworden. Und die bewaffneten Milizen sind noch immer nicht unter Kontrolle. Peter Buchart von Human Rights Watch stellt ernüchtert fest, Libyens Weg sei noch lang.
The greatest challenge in any post-conflict situation is to try to move from the rule of the gun to the rule of law.
Der Weg vom Gesetz des Dschungels Richtung Rechtsstaat.
Irene Meyer. Und so klang es, als Gaddafi und seine Getreuen gestellt wurden, Töne aus einem Video während der Festnahme. Ich habe den Libyen-Kenner Beat Stauffer gefragt, weiß man, wer die Männer sind, die Gaddafi getötet haben?
Man weiß, dass es Milizen von der Stadt Misrata waren, einer der Städte, die eine extrem wichtige Rolle gespielt haben bei der Befreiung von Libyen. Die revolutionären Brigaden von Misrata, das sind bis heute ganz mächtige, starke Brigaden, die auch einen sehr großen Einfluss haben in den Instanzen in Libyen, die tatsächlich die Entscheidungen treffen.
Spielen diese Täter auch heute eine Rolle in der gegenwärtigen Übergangsregierung?
Die spielen eine große Rolle. Sie spielen eine Rolle im Verteidigungsministerium. Sie haben sich ausbedungen, dass sie eben eine wichtige Rolle spielen können. Man kann davon ausgehen, dass sie auch in der zukünftigen Regierung, die erst noch zu ernennen ist in den nächsten 10 Tagen, dass sie auch dort eine sehr wichtige Rolle spielen werden.
Was heißt das jetzt für die rechtliche Behandlung? Werden diese Männer vor Gericht gestellt?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Libyen würde vermutlich eine Art Bürgerkrieg riskieren. Es war ja schon bei der Ermordung des vermutlichen Mörders von Gaddafi, der von Milizen aus der Stadt Bani Walid schwer verletzt worden ist, gefoltert worden ist und dann nach Frankreich überstellt worden ist. Schon dort hat es sehr, sehr starke Spannungen gegeben zwischen Misrata und Bani Walid. Ich denke, wenn man jetzt diese Täter, die Mörder von Gaddafi, vor Gericht stellen würde, dann würde dies zu einer Art Bürgerkrieg führen.
Was denken die Libyer über einen möglichen Prozess gegen die Täter?
Die Libyer sind sich in ihrer großen Mehrheit darin einig, dass Gaddafi seine verdiente Strafe erhalten hat und sie würden sich sehr, sehr stark gegen einen Prozess, gegen diese Täter stellen, gegen diese Mörder von Gaddafi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein solcher Prozess in Libyen durchführen ließe.
Besteht dann die Chance, dass die Täter vor ein internationales Gericht gestellt werden?
Es ist schon sehr schwierig, die beiden anderen wichtigsten Exponenten des Gaddafi-Regimes, nämlich Saif al-Islam und den ehemaligen Geheimdienstchef, vor ein internationales Gericht zu stellen. Libyen hat schon dort größte Vorbehalte und möchte diesen Prozess eben im eigenen Land durchführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Prozess gegen die Gaddafi-Mörder nun an ein internationales Tribunal ausgelagert wird. Das ist für mich schlicht unvorstellbar.
Es gibt immer wieder Gerüchte, der französische Geheimdienst habe Gaddafi umgebracht, damit der Despot nichts über seine Beziehungen zu Frankreich sagen kann. Was ist da dran?
Das ist ziemlich schwer zu sagen. Es gibt durchaus Indizien, die in diese Richtung gehen. Die italienische Zeitung Corriere della Sera hat berichtet, der syrische Geheimdienst habe Gaddafi kurz vor dessen Tod fallen gelassen und habe den französischen Geheimdienst eben über den Aufenthaltsort von Gaddafi informiert. Belegt ist offenbar auch die Anwesenheit eines französischen Agenten im Autokonvoi, der Gaddafi zum Spital von Misrata geführt hat. Frankreich, das kann man auch sagen, Frankreich hätte alles Interesse daran, die Stimme Gaddafis endgültig zum Schweigen zu bringen. Aber nach meiner Einschätzung sind diese Hinweise noch nicht genügend solide belegt. Frankreich hätte ein Interesse daran, aber daraus zu schließen, dass das so gewesen ist, das ist doch bis jetzt spekulativ.
Libyen-Experte Beat Stauffer. Heute in unserem Programm meldet der Sprecher des russischen Fernsehsenders NTV mit sonorer Stimme. Es folgt ein Bericht über einen der bekanntesten Putin-Kritiker, Sergei Udalzov. Der werde von Georgien aus finanziert und gesteuert und plane einen Umsturz. Aufgrund dieses Berichtes des staatlich kontrollierten Fernsehsenders geht nun die Justiz gegen den oppositionellen Russen vor. Dem 35-Jährigen droht eine lange Haftstrafe. Justiz und Fernsehen Hand in Hand aus Moskau, Heide Rasche von der ARD.
Sergei Udalzov ist eines der Gesichter der Massenproteste, die seit der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl im Dezember regelmäßig Zehntausende Unzufriedene auf die Straßen bringen. Der 35-jährige Führer der linken Front mit dem markant rasierten Kopf sucht immer wieder die Provokation, kämpft mit Megafon und scharfen Worten gegen das System Putin. Wegen zahlreicher ungenehmigter Protestaktionen landete er bereits mehrfach für einige Tage im Gefängnis. Der staatlich kontrollierte Fernsehsender NTV will jetzt Beweise dafür haben, dass hinter all diesen Aktionen georgische Politiker und im Ausland lebende russische Milliardäre stecken. Warum besucht die Opposition Europa und Georgien? Wer ist der Schirmherr des russischen Protests und wer leitet ihn in Wahrheit? Wer gibt das Geld und wie viel? Exklusive Aufnahmen der geheimen Verhandlungen zwischen Udalzov und den georgischen Regisseuren der bunten Revolution. Heute in unserem Programm. 200 Millionen Dollar habe ein georgischer Politiker für die Anti-Putin-Proteste zugesagt, behauptet der Sender. Als Beweis dienen angeblich heimliche Mitschnitte aus einem Hotelzimmer im weißrussischen Minsk. Für den Sprecher des Ermittlungskomitees, Wladimir Markin, gibt es keinen Grund, an der Echtheit der Bild- und Tonmitschnitte zu zweifeln. Im Rahmen dieses Falls werden die Ermittler prüfen, ob die Teilnehmer bei diesem Treffen Terroranschläge auf dem russischen Territorium vorbereitet haben. Sollten sich diese Informationen bestätigen, werden sie entsprechend rechtlich bewertet und die Handlungen von Udalzov und seinen Gesprächspartnern inklusive der georgischen Staatsbürger juristisch verfolgt. Um weiteres Beweismaterial zu sammeln, durchsuchten Sicherheitskräfte heute in den frühen Morgenstunden die Wohnung Udalzovs und die seiner Eltern. Ein Vorgehen, das russische Menschenrechtler scharf kritisierten. Diese frühmorgendlichen Besuche erinnerten an finsterste Stalinzeiten, sagte der Bürgerrechtler Lev Panamajov. Udalzov hatte in früheren Verhören eingeräumt, sich in den vergangenen Monaten mit vielen Menschen getroffen zu haben, um auf legalem Weg nach Sponsoren für seine Bewegung Linke Front zu suchen. Er habe jedoch zu keinem Zeitpunkt mit niemandem über Gewaltaktionen oder Umsturzpläne gesprochen. Die Fernsehdokumentation eröffne eine neue Welle von Repressionen gegen die Führer der Protestbewegung. Aus Sicht des Ermittlungskomitees könnte auf Sergei Udalzov und seine Mitarbeiter ein langwieriges Verfahren warten, an dessen Ende eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren droht. Wladimir Markin warnte ungewöhnlich direkt auch alle anderen Organisatoren der Massenproteste. Zum Schluss möchte ich diejenigen ansprechen, die glauben, dass sie in unserem Land ungestraft Massenunruhen organisieren, sowie Terroranschläge und andere Aktionen planen können, die das Leben und die Gesundheit der russischen Bürger gefährden. Ihr unterschätzt die Professionalität der russischen Sicherheitsdienste und kennt euch mit der russischen Gesetzgebung schlecht aus, besonders mit dem Strafrechtskodex. Denn er sieht für solche Taten durchaus auch lebenslange Haftstrafen vor.
Es ist 19.25 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Nach dem Nobelpreis der Alltag, sprich vor dem nächsten EU-Gipfel. Nach der Revolution die Frage, wie viel Einfluss hatten Twitter und Facebook beim arabischen Frühling? Und spät und umstritten, Suche nach Gerechtigkeit in Bangladesch. Der Weihrauch des Friedensnobelpreises löst sich auf. Die EU steht einmal mehr vor einem Krisengipfel. Gestern hat der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble einen Plan zur Rettung des Euro vorgelegt. Heute war die Reihe am französischen Präsidenten François Hollande. Es geht um viel und Frankreich und Deutschland liegen über Kreuz. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Optimisten mögen darin Arbeitsteilung sehen. Sicher ist, die Euro-Krise löst in Paris und in Berlin ganz verschiedene Reflexe aus. Der deutsche Finanzminister hat gestern laut über große Pläne nachgedacht. Aus dem EU-Parlament soll auch ein Euro-Parlament werden. Und das letzte Wort über die Finanzpolitik eines EU-Landes soll ein Mann in Brüssel bekommen. Ein EU-Kommissar allein soll in Zukunft die Budgets der EU-Staaten bewilligen oder zur Nachbesserung zurückweisen können. Die Eurozone als politische Union und als Fiskalunion. Das setzt neue EU-Verträge voraus. Was heißt, wenn sich diese Pläne überhaupt umsetzen lassen, dann nur in jahrelanger Arbeit. Berlin träumt vom großen Schritt nach vorn. Paris sieht viele dringende kleine Schritte. Der französische Präsident Hollande fordert heute in einem Interview mit 6 großen europäischen Zeitungen, dass die Entscheide des letzten Gipfels schnell umgesetzt werden. Er will eine eurozonenweite Bankenaufsicht einrichten. Er will Banken über den Euro-Rettungsschirm direkt rekapitalisieren. Er will dafür sorgen, dass Spanien und Italien wieder schnell und dauerhaft an billiges Geld kommen. Er will eine definitive Lösung für die Probleme Griechenlands. Und er will all das bis Ende Jahr regeln. Und dann, sagt Hollande, dann können wir über die Vertiefung unserer Union nachdenken. Das ist die große Baustelle fürs nächste Jahr. Kurz, Paris will den immer noch schwelenden Brand löschen. Berlin denkt bereits an den Aufbau einer sichereren Eurozone. Zwei Haltungen, die sich nicht ausschließen, würde man denken. Im Gegenteil. Doch beide Seiten misstrauen einander. Hollande beklagt sich im Interview heute, dass diejenigen, die am eifrigsten von einer politischen Union sprechen, auch die seien, die den größten Widerstand leisteten gegen die jetzt dringend nötigen Schritte. Schritte, die diese Union erst noch unumgänglich machen würden. Eine Breitseite gegen Berlin. Und Berlin mahnt zur Ruhe. Man soll jetzt nichts überstürzen. Ein Hieb gegen Paris. Hinzu kommen weitere Differenzen. Hollande ist für Eurobonds, die deutsche Kanzlerin Merkel ist dagegen. Sparen ist nicht Schicksal, sagt Hollande heute. Für Merkel führt am Sparen kein Weg vorbei. Hollande pocht auf Wachstum, Merkel auf Wettbewerbsfähigkeit. Kurz, Gipfelchef Van Rompuy wird vermitteln müssen. Einen großen Durchbruch darf man morgen aber nicht erwarten. Der Gipfel hat sein Ziel erreicht, wenn die Positionen sich nicht weiter verhärten. Wenn der französische Feuerlöscher und die deutsche Architektin dranbleiben und bis Ende Jahr merken können, dass sie nicht wirklich über Kreuz liegen, sondern einander ergänzen. Kurz, wenn Raum bleibt für Optimismus.
Iran 2009, der arabische Frühling 2011, die Revolten im arabischen Raum sind immer auch mit den neuen Medien Twitter, Facebook, YouTube verknüpft. Aber es sind keine reinen Internetrevolten, sagt unser Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann. Sie sind immer mit der realen Welt verknüpft. Frauen beispielsweise haben im realen Leben in Nahost weniger Rechte und im Internet weniger Präsenz.
Im arabischen Raum folgen die Hashtags dem Rhythmus der Aufstände und Revolten.
For example, in early 2011, it was Egypt, Tahrir, Mubarak, related to these events at the time.
Im Frühling 2011, zu Beginn der Protestwelle, waren die häufigsten dieser Twitter-Schlagworte Ägypten, Tahrir, Mubarak und Bahrain, sagt Fadi Salem. Heute werden in der Region am meisten Meldungen mit dem Schlagwort Syrien gekennzeichnet. Einige stammen von Salem selbst. Als die Rebellen diesen Sommer ihren Kampf in die syrische Wirtschaftsmetropole Aleppo trugen, war der 37-jährige Syrer gerade in seiner Heimatstadt und berichtete via Twitter über das Geschehen, als noch keine internationalen Journalisten in Aleppo waren.
There were no journalists at the time and I was there and I was tweeting what I've seen even with photos sometimes. So that for me was a way to convey what's happening on the ground to others.
So wurde der Kurznachrichtendienst für Salem selbst zum Medium, um sich der Weltöffentlichkeit mitzuteilen. Er berichtete via Tweets und Fotolinks über die Zerstörung, über seine Betroffenheit und über seine Überzeugung, dass nur eine Verhandlungslösung Syrien aus dem Chaos führen könne, so unwahrscheinlich diese im Augenblick scheine.
Trying to reach to a negotiated peaceful transitional solution, which sounds very remote today. However, if there would be something that would save the state, it would be that. And this is a view of many inside Syria as well.
Fadi Salem studierte in Aleppo und London und ist heute Forschungsdirektor in den Arabischen Emiraten an der Verwaltungshochschule Dubai School of Government. Er leitet dort den sogenannten Arab Social Media Report, der seit 2010 die Nutzung der neuen Medien untersucht und eindrücklich nachzeichnet, wie Twitter und Facebook langsam die arabische Welt durchdringen. Gewiss, die Aufstände in der Region waren und sind keine Internetrevolten, wie das anfänglich von Facebook-Euphorikern postuliert wurde. Sie folgen den Gesetzen der realen Welt, sind Reaktionen auf soziale Entwürdigung, wirtschaftliche Not, politische Ausgrenzung. Aber die neuen Medien haben sich als hilfreiche Instrumente in dem Kampf erwiesen, sagt Salem.
We've seen a very distinct uses for different social media tools. For example, YouTube and Twitter have been primarily used for disseminating information more or less one way.
Twitter wie YouTube werde dabei vorwiegend als Kanal verwendet, um Eindrücke und Meinungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Facebook als die Plattform, auf der Aktivisten sich organisieren, mobilisieren, politische Netzwerke schaffen. Noch sind die neuen Medien vorwiegend ein Phänomen der Eliten.
That's true, however. The growth rate has been exponential over the last 2 years.
Doch, sagt Salem, das Wachstum ist nun auch in der arabischen Welt exponentiell. Ende 2010 waren 5% der Bevölkerung auf Facebook, heute sind es 12% und die Region zählt 1 Million aktive Twitterer. Außerdem, sagt der Experte für Social Media, sei Arabisch die Sprache, die weltweit gerade am stärksten zulege, sowohl bei Twitter als auch bei Facebook. Geholfen hat, dass inzwischen Software zur Verfügung steht, dank der etwa Twitter auch mit arabischen Schriftzeichen zurechtkommt. Schrittweise, sagt Salem, entwickelten sich die neuen Medien so zum Massenphänomen, allerdings ohne völlig von der realen Welt abzuheben.
Women in the Arab world haven't been using social media as much as their counterparts in other areas around the world.
Nur gerade ein Drittel der arabischen Twitter- und Facebook-Gemeinde ist weiblich, deutlich weniger als anderswo in der Welt, sagt Salem.
So, and that, according to one of our surveys, is related to the fact that women are suffering from certain restrictions in society.
Frauen, die im arabischen Raum ohnehin um Zugang zur männlich dominierten Öffentlichkeit kämpfen müssen, sind auch im Netz schwächer präsent. Umgekehrt weitet sich mit der fortschreitenden Durchdringung das Spektrum der Meinungen. Nicht alle Debatten werden mehr von der urbanen, polyglotten und säkularen Elite vorangetrieben.
Religious figures on Twitter have a lot of following in places like, for example, Saudi Arabia.
In Saudi-Arabien etwa twitterten inzwischen auch religiöse Führer mit Erfolg und vielen Anhängern. Und die Politik, sie wirkt hin und her gerissen. Es gibt Regimes wie das syrische, die setzen weiterhin auf Repression und verfolgen Twitterer, die sich zu freimütig äußern. Viele andere, sagt Fadi Salem, schreiben sich selbst bei Twitter ein und versuchen, die Debatten, die sie nicht mehr verhindern können, wenigstens noch in ihrem Sinn zu beeinflussen.
Manchmal werden Völkermorde über Jahrzehnte verdrängt, zum Beispiel in Bangladesch. 1 bis 3 Millionen Menschen starben, als sich Bangladesch 1971 von Pakistan löste. 10 Millionen wurden vertrieben. Erst 40 Jahre nach den Gräueltaten wurde ein Kriegsverbrechertribunal einberufen. Doch viele fürchten, dass das Tribunal nicht Gerechtigkeit bringt, sondern ein politischer Rachefeldzug ist. Karin Wenger.
Es war 3 Uhr nachts, der 10. Dezember 1971 in Dhaka. Rasanur wurde aus dem Tiefschlaf gerissen. Vor der Haustür seiner Familie stand eine Gruppe von Männern und hämmerte unaufhörlich an die Tür.
About 7-8 people, maybe more, with guns, pushed the door.
7 oder 8 Bewaffnete drückten die Tür ein. Wo ist dein Vater? Was arbeitet er? Fragten sie aggressiv. Mein Vater war Chefredakteur einer Zeitung. Er hatte nicht einmal Zeit, ein T-Shirt anzuziehen, als sie ihn mit vorgehaltener Waffe aus der Wohnung entführten. Raza Noors Vater gehörte zu den Opfern des Massakers, das die pakistanische Armee und ihre bengalischen Verbündeten im Dezember 1971 an Intellektuellen verübten. Alleine in Dhaka verschleppten sie mehr als 200 Ärzte, Professoren, Journalisten, Musiker. Alle hatten Bangladeschs Unabhängigkeit gefordert. Viele von ihnen fand man tot, verstümmelt und entstellt Tage später in einem Massengrab in Dhaka. Auch der damals 16-jährige Raza Noor und seine 8 Brüder suchten dort nach ihrem Vater. Wir haben ihn nicht gefunden, aber wir sind sicher, dass er umgebracht wurde. Sein Körper lag wahrscheinlich zuunterst im Massengrab und war bereits verwest. Wenige Tage nach dem Massaker kapitulierte die pakistanische Armee. Der Bürgerkrieg ging nach 9 Monaten Mitte Dezember 1971 zu Ende. Ostpakistan brach von Westpakistan los und wurde zu Bangladesch. Mujibur Rahman, der Chef der Awami League, der Partei, die die Unabhängigkeitsbewegung angeführt hatte, wurde Bangladeschs erster Premierminister. Er begann schnell mit der Aufarbeitung des Krieges und brachte die Verantwortlichen der Massaker vor ein Kriegsverbrechertribunal, auch die Entführer von Raza Noors Vater. Versteckt in einer Seitengasse von Dhaka wird der Opfer des Unabhängigkeitskrieges gedacht. Hier wurde 1996 in einem Privathaus ein Museum eingerichtet. Mafidul Haq ist einer der Gründer und ein ehemaliger Freiheitskämpfer.
It's very important to remember not only the heroic deeds and contributions.
Es ist wichtig, dass wir diese Erinnerungen wachhalten. Nicht nur an unsere Helden müssen wir uns erinnern, sondern auch an die Gräueltaten, die von der pakistanischen Armee und ihren Kollaborateuren begangen wurden. Das aber war jahrelang nach der Unabhängigkeit verboten. Die Zeit der Aufarbeitung in Bangladesch war von kurzer Dauer. Nur 3,5 Jahre nach Kriegsende putschte das Militär. Premierminister Mujibur Rahman wurde umgebracht. Die neuen, ständig wechselnden Machthaber, Militärdiktatoren und religiöse Fundamentalisten hatten kein Interesse, die Geschichte aufzuarbeiten. Sie hatten zum Teil selbst im Krieg mit den Pakistanern kollaboriert und entließen die Kriegsverbrecher aus den Gefängnissen. Viele der Entlassenen begannen politische Karrieren. Der ehemalige Freiheitskämpfer und Museumsleiter Mofidul Haq hat erst seit 2008 wieder Hoffnung, dass der Krieg doch noch aufgearbeitet wird. 2008 kam Sheikh Hasina, die Tochter des ermordeten Staatsgründers Mujibur Rahman, an die Macht. Sie richtete, knapp 40 Jahre nach den Massakern, ein Kriegsverbrechertribunal ein. Das Tribunal befindet sich in einem majestätischen kolonialen Gebäude im Zentrum der Hauptstadt. In der Eingangshalle stehen ein paar Anwälte, die 2 Gerichtssäle jedoch sind fast leer. In den 40 Jahren wurde Beweismaterial zerstört, viele Zeugen sind alt oder bereits tot. Der Prozess sei kompliziert, sagt Staatsanwalt Saiful Islam, aber er sei von großer Bedeutung für Bangladesch.
It's their 40 years long waiting deserving factor.
40 Jahre haben die Bangladeschi auf ein solches Gericht gewartet. Endlich wurde es eingerichtet. Die Bangladeschi wollen, dass jene, die mit den Pakistanern gemeinsame Sache gemacht und 3 Millionen Menschen getötet haben, verurteilt werden. Nur so kann das Land Frieden finden. Seit 2010 sitzen 7 Personen auf der Anklagebank des Kriegsverbrechertribunals in Dhaka. Die Staatsanwälte werfen ihnen vor, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen und mit den Pakistanern kollaboriert zu haben. Unter den Angeklagten befindet sich praktisch die gesamte Führungsriege der islamistischen Partei Jamiat Islami. Dem heutigen Anführer der Jamiat Islami wirft der Staatsanwalt vor, 1971 am Massaker an den Intellektuellen mitbeteiligt gewesen zu sein. Ein weiterer Angeklagter ist Mitglied der Bangladesh Nationalist Party BNP. Beide Parteien gehören zur Opposition und liefern sich seit Jahren erbitterte Machtkämpfe mit der regierenden Awami League von Sheikh Hasina. Von der Regierungspartei selbst sitzt hingegen niemand auf der Anklagebank. Muhammad Tajul Islam sagt deshalb, das Tribunal bringe nicht Gerechtigkeit, sondern Vergeltung. Der Anwalt vertritt 6 der 7 Angeklagten. Diese seien Opfer einer politischen Vendetta.
they are not at all involved in any crimes against humanity. They just become the victim of circumstance now.
Die Angeklagten waren nie in Kriegsverbrechen involviert. Ihr Verbrechen war einzig, dass sie das vereinte Pakistan unterstützten und sich gegen die regierende Awami League stellten. Sie sind angeklagt, weil sie der Opposition angehören, verteidigt er seine Klienten. Anders als die Kriegsverbrechertribunale in Kambodscha oder Ruanda ist das Gericht in Bangladesch eine rein nationale Angelegenheit. Ausländische Einmischung oder Expertise dulden die Bangladeschi nicht. Das Gericht leide an denselben Mängeln wie alle anderen Gerichte in Bangladesch. Es fehle an Fairness, kritisiert Sara Hussein, eine angesehene Menschenrechtsanwältin in Dhaka. Trotzdem findet Anwältin Hussein, dass es das Kriegsverbrechertribunal brauche und dass es nicht primär politisch motiviert sei.
There was a strong and very long-standing campaign.
Das Gericht existiert, weil Tausende jahrzehntelang für ein solches Gericht gekämpft haben. Sie gehören keiner politischen Partei an, sondern sind die Nachkommen der Opfer. Um die gespaltene Nation mehr als 40 Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg zu einen, brauche Bangladesch jedoch mehr als ein Kriegsverbrechertribunal.
If we use the war crimes process as a nation to account for how gross violations can happen and a society can simply look aside.
Wir müssen durch das Tribunal verstehen, welch grausame Verbrechen Menschen imstande sind zu begehen und wie gleichzeitig eine ganze Nation wegschauen kann. Das muss die Einsicht sein. Deshalb dürfen wir nicht nur in die Vergangenheit schauen. Auch die heutige Regierung begeht Verbrechen und wird nie dafür bestraft. Nur wenn sich das ändert, haben wir den Kampf gewonnen.
Karin Wenger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Eva Gammeter. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.